Hallo, hier ist Football Quark. Heute mit hohem Besuch aus Marburg. Der Quarterback der Marburg Mercenaries und Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, Sonny Weishaupt, ist uns zugeschaltet. Viel Spaß bei der Folge.
Football Quark. Viel Inhalt. Wenig Masse.
Mein Name ist Torben Dill und mir, wie eben schon gesagt, zugeschaltet. Es ist mir eine Ehre. Hallo Sonny.
Hallo Torben, vielen Dank für die Einladung und auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an den Podcast für die Nominierung zum Was seid ihr bester Lifestyle-Podcast?
Im Publikumsbereich.
Im Publikumsbereich.
Ja, also ist ein Publikumsvotingpreis. Also wenn ihr abstimmen wollt, den Link gibt es in den Shownotes. Das ist hier nicht abgesprochen gewesen. Ich sehe, du bist vorbereitet.
Ich bin vorbereitet, auf jeden Fall. Ich habe ja natürlich auch Football Quark schon gehört. Feier euch. Und dementsprechend auch von mir der Shoutout an die Community. Lasst den Jungs mal ein Like da, die machen hier grandiose Arbeit.
Vielen lieben Dank. Aber, also, erstens, das ist richtig unangenehm, weil in seinem eigenen Podcast gelobt werden, ist schwierig.
I know, da muss ich jetzt durch.
Ich freu mich, dass du da bist, weil es soll jetzt hier sozusagen ja nicht um Football Quark gehen, sondern um dich. Und wir kennen uns aus unserem gemeinsamen Jahr in Braunschweig, verfolge aber deinen Weg schon ein bisschen länger als auch einmal natürlich als Spieler der Liga, aber auch einfach als Football-Fan. Und das erste Mal wissentlich sozusagen ins Gedächtnis gerufen, bist du mir bei einem Interview, was du mal bei deinem Abgang bei den Frankfurt Universe gehalten hast.
Ah, okay.
Einfach aus dem Grund, weil es das bestgeführteste Interview war, was ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt im Football Deutschland gelesen habe.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Da musst du kurz mir nochmal auf die Sprünge helfen.
Da ging es da, also einfach, weil du klar definiert hast, warum du den Verein gewechselt hast und kein Blatt vom Mund genommen hast.
Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, gut, ja, genau, ja, so war das.
Und halt auch nicht so diese typischen Floskeln, ja, also ich brauchte halt eine neue Herausforderung gewählt hast, sondern einfach mal gesagt hast, wie es war. Und das fand ich erfrischend. Findet man auch immer noch.
Ja, das stimmt. Das gibt es auf jeden Fall noch nachzulesen und war auch so. Und von meiner Seite aus herrschte auch gar kein böses Blut oder sowas. Also es war halt einfach oder ist die Realität, die Wahrheit gewesen, dass mir vom Management seitens Frankfurt ganz klar kommuniziert wurde, dass sie weiterhin an einem amerikanischen Quarterback festhalten werden wollen. Und ich gesagt habe, ich möchte spielen und schaue deshalb nach Optionen, wo ich spielen kann. Und das auf dem besten möglichen Niveau zu dem Zeitpunkt und natürlich auch gekoppelt mit der Idee, mal so eine schöne Auslandserfahrung mitzunehmen. Und das hat sich ja mit Grenoble so ergeben und war auch wirklich eine prägnante, einprägende Lebenserfahrung.
Ja, da kommen wir sicherlich später noch zu sprechen. Wir machen das bei unseren Players-to-Watch-Folgen ja immer so, dass wir prinzipiell so ein bisschen über deinen Lebenslauf sprechen. Da wir uns natürlich aber auch kennen, weiß ich, dass du auch einfach ein sehr meinungsstarker Typ bist. Und deswegen können wir natürlich auch einfach mal ein bisschen links und rechts abschweifen und du kannst auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe mir sagen lassen, es gibt keinen vernetzteren Spieler als Sonny Weishaupt.
Das Gerücht habe ich natürlich auch schon gehört. Das stimmt auch irgendwo, hat aber auch viel einfach damit zu tun. Ich meine, ich werde jetzt auch dieses Jahr 30 und bin jetzt seit 2006 mit diesem Sport innerhalb auch dieses Verbandssystems irgendwo verbunden. Damals noch mit Flag Football, dann Jugend, dann war ich zwischenzeitlich sah immer mal auch im Ausland und wieder hier. Aber da haben sich natürlich ganz, ganz viele Bekanntschaften irgendwie draus entwickelt. Und damals dann auch schon durch Jugendnationalmannschaftstrainingslager in Berlin lernt man dann irgendwie die ganzen Jungs aus ganz Deutschland kennen. Und viele davon spielen auch heute noch in diversen Ligen in Europa. Und dieser Kontakt wird mehr oder weniger auch immer unregelmäßig aufrecht gehalten. Und ja, deswegen pflege ich dieses Netzwerk auch sehr, sehr gerne.
Das Schöne bei Footballern ist ja dadurch, dass man gemeinsam Football spielt und also in derselben Liga ist und denselben Sport ausübt, hat man immer so eine Grundbasis. Also man hat immer, finde ich, so eine Grundsympathie untereinander.
Das stimmt auf jeden Fall. Und das Wunderbare, und das ist eins dieser Klischees, was ich bewahrheite tatsächlich, ist dieses Zusammenbringen von Menschen mit den verschiedensten Hintergründen. Und das ist eine Sache, wo ich wirklich mega dankbar für bin, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen in meinem Leben, dass ich viele wunderbare Menschen kennengelernt habe durch diesen Sport, die ich wahrscheinlich so im Alltag nicht getroffen hätte. Und das ist, wie gesagt, über alle Sozialschichten hinweg, über alle Ethnien, über Menschen sämtlicher Kulturen, eine wunderbare Erfahrung. Und ja, man hat immer schon diese Basis, alles klar. Ich weiß, wer du bist, wir haben beide irgendwie einen Schlag weg, mögen es, ja, diese verrückte Sportart auszuüben und damit schon mal so eine Grundsympathie.
Hast du da ein Beispiel? Also, dass du einfach mal sagst, okay, den hätte ich wahrscheinlich, der ist mir besonders ins Herz gewachsen und den hätte ich unter normalen Umständen vielleicht nicht kennengelernt.
Tatsächlich auch einer meiner besten Freunde und langjährigsten Freunde, der aktuell leider kein Football mehr spielt, aber anderweitig enorm Karriere macht, ist der Naku Lang. Den hatte ich bei den Wiesbaden Phantoms in der Jugend kennengelernt und einfach ein wunderbarer Mensch, der extrem stark sich für oder gegen soziale Ungleichheit einsetzt und stark macht und Antirassismuskämpfer ist, so ein Frontrunner in allen Diskriminierungsdebatten. Und unsere Wege hätten sich, glaube ich, nicht gekreuzt, wäre es nicht durch Football gewesen. Und das ist auf jeden Fall einer von vielen Beispielen, die ich bringen könnte, an Kontakten, die ich in meinem Leben auf gar keinen Fall missen möchte, wo ich aber weiß, das verdanke ich Football, dass wir uns überhaupt kennen.
Ist ja auch wahrscheinlich dann einfach so eine, auch eine Sozialisierung, die man dadurch erfährt. Also wenn man sich mit solchen, also wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, die innerhalb eines Teams, die ja alle unterschiedliche Interessen auch haben.
Ja, komplett, komplett. Und das ist ja das Schöne, wenn man sich dann auch mal ein bisschen mit der Sozialforschung beschäftigt und weiß, okay, da bringt man irgendwie eine Gruppe von roundabout 50 jungen Menschen zusammen, die alle unterschiedlichste Interessen haben, wie gesagt, unterschiedliche Settings im Leben, wo kommt wer her, aus welchen familiären Hintergründen, da ist alles vertreten, von damals auch in der Jugend hatten wir welche, die sind im Waisenhaus groß geworden und andere, die vom Papa im BMW X5 ins Training gefahren worden sind, alles mit dabei und das macht es irgendwie auch so aus und gibt einem auch selber, finde ich, so eine gewisse Sensibilität dem Ganzen gegenüber. Also man kann sich selber auch mal reflektieren, man weiß auf einmal vieles mehr zu schätzen vielleicht, aber man gewinnt auch ein Gefühl dafür, was es heißt, eben gewisse Privilegien nicht zu haben. Und das finde ich eben auch sehr wichtig.
Wie bist du zum Football gekommen? Fangen wir einfach mal so an. Hat dich da irgendjemand zugebracht oder wurdest du, ich wurde damals in der Fußgängerzone angesprochen, deswegen...
Ja, tatsächlich könnte ich fast schon sagen, reingeboren worden. Es gibt auch so ein wunderbares Bild von mir als Kind mit einem Football in der Hand, was dem geschuldet war, dass mein Vater damals schon Football gespielt hatte und da herrschte schon mal so eine Grundverbindung irgendwie. Er hat uns nie dazu gezwungen, allerdings war es schon immer dann präsent und so normal, wie es war, dass dann irgendwie samstagnachmittags mal Bundesliga lief, lief auch während der NFL-Saison sonntags Football im Fernsehen. Und dazu kam der Umstand, dass ich hier in Babenhausen groß geworden bin, wo es damals noch eine ziemlich große Army-Base gab. Und dementsprechend hatte ich auch viele Jungs aus der Kaserne quasi in der Nachbarschaft leben. Und Generation Straßenfußball, sage ich mal, hat dann auch ab und zu mal das Ei gewählt, um es zu werfen. Und dann war es irgendwie normal, also sich draußen zu bewegen und heute spielst du Fußball, morgen wirfst du einen Football und schaust, was geht. Und dann hatte ich so eine Faszination für beides. Außerdem war mein Vater dann als Stadionsprecher tätig und dann war ich von klein auf in sämtlichen Footballstadien mit dabei und fand es ziemlich cool, was da so abgeht und habe es dann natürlich selber ausprobiert.
Ich glaube, dein Bruder spielt auch, ne?
Richtig, mein kleiner Bruder spielt auch. Jetzt auch in Marburg, hatte so ein bisschen dann auch meinen Weg eingeschlagen, in Anführungszeichen, also durch Hessenauswahl und dann auch in Wiesbaden gespielt, Jugendbundesliga, leider nur eine Saison aufgrund der Corona-Pandemie. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr tolles Erlebnis für uns, gerade aufgrund dessen, dass wir 9 Jahre Altersunterschied haben. Und jetzt nochmal zusammen spielen zu dürfen, das ist auf jeden Fall was Bewegendes.
Ja, also definitiv, das stelle ich mir unglaublich cool vor. Also du bist sozusagen reingeboren worden. Welcher Verein war dein erster? Waren das die Wiesbaden Phantoms?
Tatsächlich nicht. Ich bin damals auch schon relativ viel gewechselt. Ich habe angefangen mit Flag Football bei den Aschaffenburg Stallions.
Okay.
Ich wohne ja hier in der Nähe der bayerischen Grenze und da fing es damals an. Witziger Fun Fact, wir hatten eins meiner ersten Spiele im Flag Football, da war das noch deutlich kleiner als es heute ist, da gab es quasi nur so eine U16 und ja, dann spielst du gegen 16-Jährige und ich war irgendwie 9 oder so, 8, 9 und dann spielten wir gegen die Rothenburg Knights und die hatten einen ziemlich großen, ziemlich schnellen Receiver namens Mark Nsosha, den ich decken sollte und das lief ungefähr so gar nicht gut. Da hatte ich noch als Cornerback angefangen früher und dann kann ich aber sagen, ich wurde von einem aktuellen NFL-Profi geburnt.
Richtig, um das hier nochmal zu erklären. Du weißt, du bist auch einer der wenigen, die wissen, also man nennt ihn Nsosha und nicht Nsosha.
Ja, genau.
Also das ist ja auch vielleicht auch schon mal jetzt schon mal das erste Learning hier aus dieser Folge.
Wenigstens das, ja.
Und wie ging es dann weiter für dich?
Danach spielte ich bei den Hanau Hornets sowohl Flag Football als auch mit einer Sondererlaubnis bereits Tackle Football. Im Alter von 14 hatte ich dann mein erstes Tackle Football Spiel in der Jugendleistungsliga gespielt und blieb dann auch in Hanau, bis ich 2008, 2009 für ein Jahr auf die Highschool bin, nach Thomasville, Georgia. Über private Kontakte wurde da der Kontakt hergestellt von Tino von Eckert, ist ja auch ein relativ bekannter Name in der deutschsprachigen Football-Community. Und ja, das war auch ein wunderbares Jahr auf jeden Fall in meiner Jugend, was ich sehr gebraucht habe, was mir sehr viel mitgegeben hat, auch abseits vom Football. Und danach kam ich wieder zurück und dann wurde es alles vielleicht auch ein bisschen ernster. Das heißt, dann ging es in die Jugendbundesliga zu den Wiesbaden Phantoms. Dann standen 3 Jahre Hessenauswahl auf dem Pflichtprogramm und dann wusste ich, okay, ich will das alles auch wirklich leistungsmäßig betreiben.
Wie Quarterback ist tatsächlich ja immer noch eine ungewöhnliche Position, die als als Deutscher in dem Fall also zu spielen, weil man ja ganz häufig einen Amerikaner vor sich hat. War für dich immer klar, dass du Quarterback bleiben willst und sein willst?
Das Ziel auf jeden Fall. Also das Ziel hatte ich dann damals schon ziemlich schnell. Das hat sich dann auch, nachdem ich von Mark Nsosha geburnt wurde, hat sich auch meine DB-Karriere so ein bisschen ad acta gelegt. Ich habe dann ziemlich schnell zu Flag-Football-Zeiten auch schon Quarterback gespielt und gemerkt, das ist die Position, die mir am meisten Spaß macht. Ich hatte irgendwie so ein natürliches Talent, einen Ball werfen zu können, beziehungsweise einen Football. Und das wollte ich die ganze Zeit weiterspielen. Natürlich wohlwissend, dass es die wenigsten Vereine gibt, die mit deutschen Quarterbacks spielen. Aber der Herausforderung wollte ich mich stellen und das habe ich auch mehr oder weniger gut geschafft die letzten Jahre.
Was macht für dich einen guten Quarterback aus? Also gibt es da so 3 Eigenschaften, wo du jetzt einfach sagst, okay, das muss der von der Mentalität her mitbringen. Und gerade wenn du nicht den Vorteil hast, eine natürliche Autorität mitzubringen, dass du nämlich Amerikaner bist. Und wir wissen beide, Importer haben eine besondere Stellung in Mannschaften.
Ja, genau. Das ist so eine direkte Positionszuschreibung, die irgendwie einem mitgegeben wird, wenn man als Ami hier rüberkommt. Und dann ist man direkt mal ein höherwertiger Mensch oder Spieler. Ja. 3 Eigenschaften, das ist eine gute Frage. Also da gibt's so einen Spruch, den mir mein Mentor Micah Brown mitgegeben hat, dass du als Spieler vor allem am Game Day als Quarterback calm, cool, collected sein musst. Das sind so die drei C's, die du brauchst. Ganz wichtig, never too high, never too low. Das ist das nächste. Also wenn wir jetzt wirklich von dem sportpsychologischen Aspekt reden und Emotionen zulassen, klar, dich auch freuen, keine Frage, aber überlass das Tanzen und die Show-Celebrations den Receivern und den Running Backs. Genauso wenig darfst du irgendwie deinen Helm werfen oder dich zu sehr aufregen, wenn es echt ein gebrauchter Tag für dich ist und das Spiel gar nicht läuft. Deswegen, also man muss da immer so diese emotionale Balance finden und das auch versuchen, in deiner Körpersprache wiederzugeben. Und das ist eine Sache, die ziemlich schwierig ist. Und wenn wir jetzt schon bei drei Dingen sind, dann würde ich als drittes noch dazu bringen, das sind alles so Mantras, das sind jetzt keine direkten Eigenschaften, aber ich glaube, das beantwortet die Frage trotzdem gut. Control the controllables. Also stell dich wirklich darauf ein, okay, was für Dinge kannst du beeinflussen, was liegt in deiner Macht, worauf kannst du direkt Einfluss nehmen und worauf nicht. Da gibt es ganz viele Dinge, auf die kannst du keinen Einfluss nehmen. Dessen musst du dir einfach klar sein. Und das hilft auch so ein bisschen, seinen Fokus wirklich zu stellen, okay, was liegt in meiner Macht, was kann ich machen und was eben nicht. Und dementsprechend kannst du dich auf Eventualitäten vorbereiten, wie du eventuell reagieren kannst auf externe Faktoren, aber control the controllables, und das nimmt ja auch so ein bisschen Stress von dem Ganzen weg, zu wissen, okay, es liegt nicht alles in deiner Hand. Klar bist du der Spielmacher und jeder Laie hat dich direkt im Auge, aber du kannst noch so gut sein, wenn deine Jungs nicht blocken, wenn deine Receiver nicht fangen oder falsche Routen laufen, bin ich ziemlich sicher, wird auch im Namen wie Tom Brady unter solchen Umständen keine gute Deadline haben.
Ja, und trotzdem kannst du ja sogar auch mit einer schlechten Deadline Spiele gewinnen oder Spiele so beeinflussen, dass man halt gewinnt. Und das macht es ja auch eigentlich so.
Richtig, so genau. Ja.
Du hast 3 Jahre Hessenauswahl gespielt. Was war für dich der Unterschied zur normalen Vereinsarbeit?
Gute Frage. Es ist natürlich alles deutlich komprimierter. Du hast viel weniger Trainingstage und du musst irgendwie das größte Talent des Bundeslandes zusammenschweißen, um dann beim Jugendländerturnier bestehen zu können. Und ja, das war schon auch die erste Erfahrung dann klar im Leistungssport mit quasi regelmäßigen Cuts, die stattfanden. Und du fängst irgendwie am ersten Trainingstag mit 120 Spielern an und weißt, am Ende stehen hier nur 45 dann am Treffpunkt für den Bus zum Jugendländerturnier. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied, zu wissen, okay, es herrscht die ganze Zeit Konkurrenzdenken, es ist die ganze Zeit wirklich wichtig, wie du dich präsentierst, was du zeigst, was du machst. Und gleichzeitig aber auch trotzdem den Teamgedanken im Kopf behältst und weißt, okay, wir müssen trotzdem hier zusammenarbeiten. Und die Competition, klar, ist da, keine Frage, aber wir müssen hier wirklich an einem Strang ziehen und versuchen, ja, die bestmöglichen 11 Spieler aufs Feld zu bekommen, sowohl in der Offense, Defense als auch in den Special Teams, um gegen so Großmächte wie damals NRW waren zum Beispiel bestehen zu können.
Ja, in NRW waren alle O-Liner schon 2 Meter groß und hatten einen Vollbart. Und das mit 16.
Auf jeden Fall. Also, da ganz kurz abschweifen, meine erste GFL-Erfahrung, ich weiß, das nehmen wir jetzt kurz vorweg, aber das passt genau zu dem, was du gesagt hast, war ein Vorbereitungsspiel in Düsseldorf 2012, also jetzt vor 10 Jahren. Und dann werde ich nie vergessen, dann kam ich aus dieser Kabine rausgelaufen und neben mir läuft Raphael Lanos Fafan.
Ja, der war auch mal Gast hier bei Football Quark. Das kann man auch so erwähnen.
Ja, super. Wem der Mann kein Begriff ist, so ein laufender Kleiderschrank quasi. Also Arme, wie ich Oberschenkel habe und 2 Meter... 15, gefühlt damals 2,50 Meter, als ich hochgeschaut habe und ich dachte mir, alles klar, so sehen hier also die Leute aus, let's go. War dann aber auch gleichzeitig froh, dass er online spielt und ich mit ihm auf dem Feld keinen Kontakt haben werde.
Ich hab mal gegen ihn gespielt, er hat in Essen gespielt und ich in Hildesheim, es war ein Testspiel, war ein wunderbares Erlebnis. Ich bin bis heute stolz darauf, einen Sack gegen ihn gehabt zu haben und auch, ich sage bewusst gegen ihn und nicht gegen den Quarterback.
genau. Nee, das kannst du auch sein. Aber ja, nur dazu, weil der kommt eben auch aus Nordrhein-Westfalen und das fasst so ein bisschen zusammen, was da für Spieler damals auch rumgelaufen sind.
Ja, also Spitzentyp. Folge ist auch immer noch online. Und halt überragender Spieler. Muss man ganz klar sagen. An dem Spiel, ich kann mich auch an das Spiel noch erinnern, weil ich außer diese 1-2 Situationen, die man halt dann mal als End auch mal hat, an dem Spiel auch nicht viel gerissen habe.
Kann ich mir vorstellen.
Aber es geht ja nicht um Raphael, es geht um dich.
Richtig.
Du würdest also prinzipiell, weil es sind ja jetzt auch wieder, also ich weiß, bei den Mustangs in Niedersachsen sind gerade auch wieder Clinics, du würdest Jugendlichen erstmal raten zu, wenn das Talent da ist und auch die Ambitionen da sind, zu solchen Turnieren zu gehen oder möglichst oder zumindest zum Probetraining zu gehen, zum Tryout zu gehen. Ob man es hinterher zum Bundesländerturnier schafft oder nicht, ist ja dann nochmal, steht ja auf einem anderen Blatt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, das war vielleicht noch ein anderer Punkt, der ist wichtig zu erwähnen, dass das Coaching wirklich anders gut war. Man hatte auch mit wirklich großen Namen direkt zu tun. Gerade hier aus dem hessischen Football waren damals in der Hessenauswahl ein Joachim Ulrich, Offense Coordinator, ein Sebastian Tuch, Head Coach, Marcel Duft war für die Receiver zuständig. Also da haben wir große Namen, die NFL Europe Erfahrung mitbrachten und sowas. Und die dann auf einmal gecoacht haben. Und dazu natürlich auch, es war leider ja noch anders gestaffelt, eben, dass es eine U19-Auswahlmannschaft war und nicht wie heute U17. Was nochmal eine tolle Erfahrung nach deiner gespielten Saison, dich da mit den Besten Deutschlands messen zu können und dein Bundesland zumindest repräsentieren zu dürfen, würde ich jedem empfehlen. Also nicht nur, klar, der Leistungssportaspekt und der Coaching-Input, den du mitnimmst, aber auch die Bekanntschaften. Das war natürlich hier immer in Hessen die klassische, traditionelle Rivalität Darmstadt-Wiesbaden. Und zu meiner Zeit war es auch wirklich so, dass gefühlt, ist wahrscheinlich nicht ganz so richtig, aber gefühlt 40% der Auswahl waren Wiesbaden, 40% Darmstadt und 20% alle anderen. Und diese Rivalität wurde eben dann auch in der Hessenauswahl gelebt, aber unter diesem Aspekt, was ich vorhin gesagt habe, natürlich gekoppelt mit dem Ziel, okay, wir müssen ja aber zusammenspielen, dass es was wird. Und das war auch eine wunderschöne Erfahrung auf jeden Fall.
Es ging aber für dich auch, es ist ja sozusagen nicht mit der Hessen-Auswahl, hat es ja nicht aufgehört. Du hast auch schon im Juniorenbereich Nationalmannschaft gespielt.
Gespielt leider nicht. Ich war im Kader. Gab dann nur die Möglichkeit, in meinem Senior-Year quasi zur EM mitzufliegen. Und da hatte ich den letzten Cut leider nicht geschafft. Aber war quasi, ich durfte schon Nationalmannschaftsluft schnuppern, so kann man sagen, ja. Und das war auch ziemlich cool.
Ja, also wie war das, wenn man dann so als Jugendlicher, also ich sag jetzt einfach mal, also auch im Seniorjahr ist man ja jugendlich in irgendeiner Form, auf einmal sagt, okay, ich bin hier jetzt wirklich nicht nur innerhalb meines Bundeslandes unter den Besten, sondern auch innerhalb der ganzen Nation unter den Besten.
Natürlich auch eine krasse Ehre. Ist aber auch irgendwo das Resultat von dem Ehrgeiz, den man dann da reinsteckt. Also wenn man dann eben in so Jugendprogrammen wie bei den Wiesbaden Phantoms spielt und dann Hessenauswahl, dann ist es auch nur das nächstlogische Ziel zu sagen, alles klar, nachdem ich dann quasi 2 Jahre auf Starter war in der Hessenauswahl, let's go, dann will ich jetzt auch mal die Jugendnation schaffen. Und es hat, wie gesagt, leider nicht geklappt. Ich hatte mir damals aber dann auch zumindest sagen können, dass ein Jahrgang vor mir Marco Ehrenfried es auch nicht geschafft hatte, was ganz witzig ist. Und ja, die Erfahrung war aber trotzdem wirklich cool, nach Berlin dann zu fahren und dann irgendwie mit Jungs von ganz Deutschland, also damals auch schon ein Ari Adegbesan, der mit dabei war, oder Julian Zorz war damals, ich glaube, der stärkste Running Back in der GFLJ. Doch, das war schon eine Wahnsinnserfahrung.
Also zur Erklärung, Marco Ehrenfried, Jan, langjähriger Quarterback der Schwäbischer Unicorns, deutscher Starter, auf jeden Fall Nationalspieler, ich glaube auch so ziemlich einer der erfolgreichsten Sportler, die in der GFL gespielt haben in den letzten Jahren.
Das kann man so sagen, ja.
Im letzten Jahrzehnt auf jeden Fall, das kann man so sagen.
Genau.
Wer war, weißt du noch, kennst du noch Trainer, die damals verantwortlich waren, weißt du da...
Ja, das waren auch interessanterweise viele bekannte Namen, die auch heutzutage noch aktiv sind in Nationalgefilden, sei es in der Jugend oder bei den Herren. Maximilian von Garnier war damals OC, der zwischenzeitlich dann Receiver-Coach in der Herren-Nationalmannschaft war, jetzt aktuell den Interims-OC übernimmt. Sven Gloss war damals auch schon mit dabei, dann Frank Rosa war damals der Quarterback-Coach. Boah, jetzt muss ich überlegen, wen hatten wir noch?
Aber spricht ja erstmal für eine Kontinuität auf dem Level. Ist das was Gutes oder sagst du, okay, wir müssen hier sozusagen diesem ganzen Konstrukt Nationalmannschaft, Jugendnatio, Herrennatio sowieso uns da mal Gedanken drüber machen, wie wir das noch weiter passen können?
Ja, man kann sagen, auf der einen Seite spricht es für eine Kontinuität, auf der anderen Seite hatte ich auch immer so ein bisschen den Eindruck, es fehlt an mangelnder Objektivität, inwieweit dann auch diese Positionen vergeben werden, weil ohne jetzt irgendjemand gewisse Qualifikationen abzusprechen, keine Frage, das ist gar nicht das, worauf ich hinaus will, aber zu sagen, okay, wir haben auch ganz, ganz viele ambitionierte Coaches in Deutschland, die wahrscheinlich so einen Posten irgendwann auch mal innehaben möchten und sagen, ich möchte vielleicht auch Coach in der Nationalmannschaft werden, sei es jetzt im Jugendbereich oder im Herrenbereich. Wie läuft da dieser Auswahlprozess? Also das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ich bin jetzt auch noch nicht im Coaching direkt aktiv und kann das immer nur aus Spielerperspektive sagen. Aber wenn eben dieselben Personen so lange Zeit gewisse Funktionen innehaben, fragt man sich natürlich, okay, wo ist da die Konkurrenz, die auch irgendwo das Geschäft besser macht, zum einen. Und zum anderen, welche Möglichkeiten haben denn junge Coaches, um sich dort bewerben zu können oder mitzumachen oder auch eventuell diese Position innehaben zu können?
Ja, also spricht ja auch grundsätzlich dann erstmal immer für eine Weiterentwicklung. Also man kennt es ja auch aus anderen Sportarten, dass es natürlich es gibt immer so einen gewissen Kreis, aber der wird dann halt auch hin und wieder einfach ausgetauscht. Deswegen ist es ja total ungewöhnlich, so über einen Zeitraum von, ich sage jetzt mal 15 Jahren, da dieselben Charaktere in unterschiedlichen Positionen rumlaufen zu sehen.
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade der Reflexion des ganzen Konstrukts gegenüber, also nicht mal der einzelnen Persönlichkeiten, aber des ganzen Konstrukts Nationalmannschaft, würde es gut tun, dass da einfach mal auch andere Leute Ideen reinbringen können. Ohne das jetzt zu sagen, das muss dann unbedingt besser oder schlechter werden, aber natürlich unter der Berücksichtigung der Routine, die man hat und der Kontinuität, einfach auch mal neuen Wind reinzubringen und ein bisschen Veränderung zuzulassen, denke ich, könnte dem Sport grundsätzlich helfen.
Da können wir ja theoretisch noch später ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber man merkt ja jetzt hier schon, du nimmst ja erstmal kein Blatt vor den Mund. Das sind ja keine schön geredeten Floskeln oder Plattitüden, die man hört. Und das macht das Ganze natürlich immer sehr angenehm. Du bist dann sehr schnell GFL-Spieler geworden, Starter geworden. Wie war das als Quarterback?
Ja, also schnell Starter wurde ich leider nicht. Ich habe ja dann 2012 ein Jahr lang die Backup-Funktion hinter Jo Ulrich einnehmen dürfen. Habe das aber auch wirklich genossen, hinter so einer deutschen Quarterback-Legende stehen zu dürfen. Also es war für mich damals eine Riesenehre. Und natürlich wollte ich spielen, gerade wenn man dann die letzten Jugendjahre eine ziemlich gute Karriere hingelegt hat und ein paar Rekorde brechen durfte. Will man spielen, man will aufs Feld, aber so jemanden vor sich stehen zu haben, klar, das hat mir auch wirklich sehr geholfen, gerade hinsichtlich des Spielverständnisses, nochmal einige Dinge von ihm lernen zu dürfen, war sehr, sehr prägend und auch wichtig für mich, keine Frage. Also das habe ich auch gebraucht.
Du musst immer dazu sagen, schnell Starter meine ich in dem Fall im GFL-Kontext auf einer Position, die es nur einmal gibt auf dem Feld. Das muss man mal ganz klar sagen. Bei 5 O-Linern ist mal ganz schnell einer verletzt und da kann man schnell mal irgendwie reinrutschen schnell leer. Wenn als Quarterback, wo man auch grundsätzlich ein Leader der Mannschaft sein muss, also wer mit 23, 24 Starter in der GFL ist, da sage ich immer noch, das ist ein junges Alter.
Das stimmt, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Es war letztendlich dann auch so ein bisschen das Gefühl, ein Ziel erreicht zu haben in gewisser Hinsicht. Aber wenn du dann die Rolle hast, dann gilt es natürlich auch abzuliefern. Und daran habe ich dann seitdem gearbeitet und bin dann auch daran gewachsen. Ich könnte das wirklich jedem Spieler mitgeben. Die Playtime ist wirklich das Wichtigste, was du haben kannst. Also dieses Gefühl, auf dem Feld zu stehen, und das war auch für mich als Spieler ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt. So blöd es klingt, aber in so derben Niederlagen gegen Schwäbisch Hall mit Mannheim damals, habe ich einiges lernen dürfen. Wenn man dann irgendwie mal 6-mal gesackt wird in so einem Spiel und diese Erfahrung macht und es natürlich sowohl körperlich als auch seelisch absolut schmerzt, weiß man, okay, man hat jetzt hier gegen die Besten gespielt und man weiß, wo man selber steht. Man lernt ganz klar oder man kriegt seine Fehler aufgezeigt, weiß, was man besser machen muss. Wohlwissend, es funktioniert immer nur im Teamkontext, klar, aber jeder Spieler kann daraus seine Lehren ziehen oder sollte es versuchen, um dadurch besser zu werden. Und das würde ich auf jeden Fall sagen, das konnte ich dann dadurch auch und bin dann auch an so Rückschlägen letztendlich gewachsen.
Das ist ja aber tatsächlich eine total interessante Fragestellung. Wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, du bist ein guter, talentierter Spieler mit körperlichem Potenzial. Würdest du eher in das große Programm gehen, wo du unter besten professionellen Bedingungen trainierst, unter richtig guten Coaches? Oder sagst du, lieber eine Liga Trifa, aber dafür spiele ich wirklich 4 Quarter durch?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, auch da gibt es jetzt keine pauschale Lösung für. Es kommt auf dich auch als Mensch ganz klar an, wie du das ja auch mental wegsteckst. Also es macht natürlich was mit dir und ja, diese angesprochene Quarterback-Funktion, du bist Leader, du willst auch dieser Spieler im Spotlight sein. Das hast du irgendwie jetzt jahrelang dann hinter dir im Jugendbereich oder im unterklassigeren Bereich und zack, auf einmal bist du es nicht mehr. Wie kommst du jetzt damit klar, nicht mehr die Eins zu sein? Wie kannst du dich vielleicht auch einordnen? Und das hängt ganz klar von dem Spieler ab. Also das ist auch wieder so, du kannst an dieser Herausforderung wachsen für dich, du kannst aber auch daran kaputt gehen. Und wenn das Zweitere eher der Fall bei dir wäre, dann wäre es natürlich sinnvoller zu sagen, okay, ich sammle die Spielerfahrung in auch einer guten Liga, aber jetzt nicht auf dem Top-Niveau und werde dadurch besser und kann mich dadurch vielleicht auch empfehlen. Oder du schaffst dir eben diese Trainingsbedingungen, wie es dann ja auch im direkten Vergleich nach Mannheim zu Frankfurt war, wo du mit den Top-Spielern Europas zusammen auf einem Feld stehst und jedes Training die krankeste Competition faced. Also wir hatten ja dann auch die Jahre in Frankfurt die stärkste Defense der GFL und gerade wer sich ein bisschen mit Football auskennt, weiß, es läuft dann immer so, dass man in der Season seine Plays gegen eine Scout-Defense läuft und natürlich dann auch für seine Starting-Defense eine Scout-Offense läuft. Und als Backup-Quarterback war das dann meine Aufgabe, jedes Training gegen die Starting-Defense zu spielen. Mit den anderen Backups. Das heißt, dann fehlt dir auf einmal das andere Top-Talent, was du hast. Und let's go, mach mal was. Und dann war es tatsächlich wirklich so, dass manche oder viele Trainings deutlich schwieriger waren als dann Ligaspiele.
Was in Frankfurt heißt es halt aber auch, wenn du als Backup-Quarterback gegen die Starting-Defense spielst, dass du gegen Größen wie beide Gomez-Brüder durchgehend spielst.
Mark-Anthony Hoare, Josh Posnanski, beide Gomez-Brüder, the list goes on and on. Damals auch noch Dustin Iletschko, John Tidwell als Corner. Ja. Krass, aber im Umkehrschluss, wenn man dann mal diese Completion gegen John Tidwell wirft, dann weißt du, alles klar. Das war jetzt auch ein richtig krasser Wurf, weil den checkt er dir nicht.
Ja, genau. Also, dass solche Leute, solche Spieler, und ich hätte diese Liste jetzt auch, das sind alles Namen, die brauchen wir alle nicht erklären. Also, diese Namen kennt man in GFL. In Football Deutschland sind das Prominente, das kann man so sagen.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Auch beim Training sagen die nicht auf einmal, nee, also ich sprinte jetzt hier nur 80%.
Nee, absolut nicht. Gerade weil dann auch noch dieser Leistungsgedanke besteht und gerade auch, Grüße gehen raus an beide Gomez-Brüder an dieser Stelle auf jeden Fall. Wir haben ja auch diese Historie mit Darmstadt-Wiesbaden all the way back und da herrscht auch weiterhin so ein Konkurrenzkampf, sage ich mal, intern. Also da wurde alles andere als geschont oder zurückgezogen. Vielleicht sogar ganz im Gegenteil, eher nochmal eine Schippe drauf. Und das waren krasse Umstände zu diesem Zeitpunkt.
Frankfurt war zu dem Zeitpunkt ja auch einfach. Also da gab es die Galaxy ja noch nicht. Also wir kommen auch später nochmal zur ELF. Da war es ja wirklich Universe. War aber auch mit Samsung als Sponsor, die ja dann da hingekommen sind, war einfach, man hat so richtig festgestellt, das ist ein Football-Standort in Deutschland. War das was Besonderes?
Absolut, absolut. Also das hat man ziemlich schnell auch gemerkt, als Frankfurt Universe wirklich ernst gemacht hat, in die GFL aufgestiegen ist. Und da hatten sie ja schon in der zweiten Liga einen Kader zusammen. Zu dem Zeitpunkt 2015 war das Jahr, der auch 2015 in der GFL oben mitgespielt hätte. Und das hat man ziemlich schnell gemerkt. Die ersten Trainings herrschte eine ganz andere Professionalität. Alle Spieler, die dort waren, wussten, warum sie hier sind. Und ja, es war eben nicht mehr dann in Anführungszeichen dieser Hobbyfaktor, den es vielleicht dann auch noch vorher in anderen Teams gab, sondern es war wirklich komplett ernst genommener Leistungssport. Und so wurde auch trainiert, so wurde sich verhalten. Man hatte dann diese krassen Imports noch mit dabei, wie eben John Tidwell oder Silas Nasita, so Legenden, die irgendwie die letzten Jahre den europäischen Football mitgeprägt haben. Und dementsprechend musste man versuchen, auf diesem Level mitspielen zu können.
Wie hast du das für dich gemacht? Also zum Beispiel als Liner sagst du halt, okay, du gehst jetzt erstmal die nächsten 2-3 Jahre essen und ins Gym, einfach um sozusagen körperlich aufs Level zu kommen. Als Quarterback bringst du jetzt relativ wenig, wenn du 180 Kilo benchst.
Richtig, genau. Also es geht natürlich weniger um deine körperlichen Leistungszustände. Klar, die sind auch wichtig, keine Frage, du musst fit sein. Aber das Mentale ist viel wichtiger. Plays verstehen, Assignments verstehen, Defenses lesen zu können, Plays checken zu können und ganz, ganz wichtig natürlich das Timing. Und das Timing kriegst du nur durch Training und das ist dann eben das Problem, was du hast, wenn deine Trainingsreps begrenzt sind, dann musst du dieses zusätzliche Training irgendwie dir ergattern, keine Ahnung, geh mit den Jungs extra auf den Platz, wie oft ich dann auch damals mit David Hiron zum Beispiel noch extra werfen war am Wochenende oder so vor der Season. Das brauchst einfach, das brauchst du, das braucht die Mannschaft, es führt nichts am Training vorbei, du musst da durch, da gibt es auch keinen Umweg, den man irgendwie nehmen kann oder so und klar, dann die Trainings- beziehungsweise Game-Raps.
Trotzdem bist du mit deiner Zeit in Frankfurt ja auch zufrieden, du hast ja auch ordentlich Spielzeit da gekriegt, das kann man einfach so sagen.
Auf jeden Fall. Das war auch nicht geplant, sondern eher den Umständen geschuldet. Als ich 2017 ja als klarer Backup dorthin kam und sich dann Mike Waxin verletzt hatte, ziemlich früh in der Season, das war noch im Big Six-Spiel in Berlin, hat er sich den Knöchel gebrochen. Und ja, dann musste ich spielen und es lief auch, Gott sei Dank, sehr, sehr gut. Also mein erster Start waren, ich glaube, 61-0 gegen Stuttgart daheim. Und ja, das war natürlich auch ein krasses Gefühl, erstmals in dieses Stadion einzulaufen und diese Erfahrung mitzunehmen und dann auch noch direkt so hoch zu gewinnen und abzuliefern. Aber man wusste auch ziemlich schnell wieder, okay, deswegen bist du nicht hier. Dass man jetzt mit Verlaub gesagt gegen Stuttgart gewinnt, ist jetzt nicht das Maß der Dinge. Dann gab es dann ziemlich schnell Back to Life, Back to Reality im Euro Bowl gegen die New Yorker Lions, wo man seine Grenzen aufgezeigt bekam und gemerkt hat, okay, das ist jetzt wirklich das Top-Niveau und das war kein gutes Spiel für uns generell. Eine heftige Klatsche auf jeden Fall kassiert, um es mal ganz salopp auszudrücken. Aber auch da wieder, da muss man seine Lektion draus lernen und besser werden. Und das konnten wir dann auch anschließend. Zu deiner Eingangsfrage, ja, ich war letztendlich sehr zufrieden. Ich hatte 2017 die meisten Spielanteile bekommen von allen Quarterbacks, die dort waren. Konnte das auch, ich denke, das Vertrauen ziemlich gut zurückzahlen, eben durch sehr solide Statistiken. Und 2018 standen wir dann im German Bowl. Das war auch nochmal eine sehr, sehr krasse Erfahrung in Berlin, den Sportpark zu erleben, volles Haus. Und grundsätzlich, klar, hätte ich gerne mehr gespielt, vor allem an 2018, nach der Saison 2017. Aber ich bin da der Organisation, zumindest auch den Leuten, die damals dort das Sagen hatten, immer noch sehr dankbar dafür, mir das Vertrauen zu schenken, auch wenn es über Umwege kam und irgendwie aus der Not heraus geboren war. Aber so läuft es im Sport. Und das ist eine Sache, klar, als Backup-Quarterback dann auch dieses Next Man Up-Slogan, das bewahrheitet sich.
Man muss sich bei sowas ja auch immer vorstellen, GFL-Vereine haben im Normalfall irgendeinen Pass von einem Spieler, also von einem Ami schon gesigned, der gar nicht da ist. Also gerade auf der Quarterback-Position. Das heißt, wenn man dir nicht vertraut hätte, dann hätten die ganz schnell irgendjemanden in den Flieger geschickt und den halt spielen lassen.
Also man wundert sich. Ja, wobei, so war es ja dann auch. Also das war ja dann in beiden Jahren sogar so, dass dann der Nachfolger geholt wurde. 2017 war das Jaleel Owini. Ja. Wunderbarer Typ. Wirklich.
Ich habe auch mit dem zusammengespielt in Hildesheim. Also wir kennen uns.
Ja, toller Mensch, übertrieben krasser Athlet und einer dieser kompletten Footballspieler. Also einer wenigen dieser Spieler, wo du weißt, den kannst du wirklich jetzt auf jede Position auf dem Feld stellen und der wird wahrscheinlich einen überdurchschnittlich guten Job machen.
Der kann sowohl Defensive End spielen als auch Wide Receiver.
Richtig. Und alles in between. Running Back, Tight End, Quarterback, Linebacker, Safety, so such's dir aus, der Mann wird performen und abliefern. Und ja, das, so war es dann eben. Und so war es 2018 dann auch nochmal, als ich ja dann Steve Cluley verletzt hatte und dann Andrew Alfers geholt wurde. Man muss da auch immer differenzieren. Das ist ja nie was Persönliches, auch unter den Spielern. Man versteht sich untereinander. Man ist mit den anderen Spielern ja auch cool und man geht dann abends auch mal ein Bier trinken und redet. Aber letztendlich will jeder die Nummer eins sein, jeder will spielen. So ist es. Und ja, ich hatte dann das Pech quasi, dass ich Steve in der Spielwoche vor Schwäbisch Hall verletzt hatte, 2018, zu einem Spiel gegen Stuttgart. Und ja, dann hatte ich quasi 2,5 Trainings die Woche. Erstmalig dann wieder mit den Startern auf dem Feld. Und dann spielst du gegen den größten Gegner, den Frankfurt in der Regular Season hatte zu dieser Zeit. Die Schwäbisch Hall Unicorns in Schwäbisch Hall. Ja, good luck.
Ja. Also ja. Zu dem Zeitpunkt gab es ja an sich, es gab die New Yorker Lions, es gab die Schwäbisch Hall Unicorns, es gab die Dresden Monarchs. Ja. Und Frankfurt. Das waren die vier Teams in Deutschland.
Richtig, das waren so die Top 4, wo man auch vor der Saison wusste,
da geht's
einer von denen wird die Meisterschaft gewinnen, auf jeden Fall.
Da haben sich ja natürlich dann auch erstmal so Nord-Süd-Debatten auch erstellt. Und der Norden sagt ja bis heute noch, dass der Norden stärker ist. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, ich weiß dann auch noch, als ich nach Braunschweig gekommen bin und ich mir die Kommentare anhören musste, dass ich ja vorher nur GFLB gespielt hätte. Ja, ich würde schon sagen, dass es im Norden vor allem zu dieser Zeit jetzt wirklich, also vor 5, 4 Jahren, eine höhere Leistungsdichte gab, wo man so 4, 5 Teams hatte, die alle an einem guten Tag sich gegenseitig schlagen können. Also das war ja dann auch, ich glaube, 2017 der Fall, dass die Berlin Rebels zweimal gegen Braunschweig gewonnen haben.
Oder Kiel mit die Xavier Mitchell und Chris McClendon hatten.
Genau,
also
genau.
Also deren starke Offense gestellt haben.
Genau, also dass es da ein bisschen ausgeglichener war in diesen Top-4-Teams und es im Süden de facto wirklich nur Hall und Frankfurt gab, wo man wusste, okay, 3 und 4 im Süden wird im Norden nicht viel reißen. Aber man hatte ja dann eben 2017 und 2018 sowohl 2 Nord- als auch 2 Süd-Teams im Halbfinale. Und auch in beiden Jahren ein Süd-Team im Finale und auch ein Süd-Team, was die Meisterschaft gewonnen hat. Also, ja. Ich würde weiterhin sagen, es war dennoch ausgeglichen. In der Breite war der Norden besser, in der Spitze konnte jeder jeden schlagen.
Das hast du sehr, sehr schön formuliert. Du bist nicht direkt von Frankfurt nach Braunschweig gewechselt. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht?
Ich habe das wunderbare Angebot aus Grenoble angenommen. Bin dort meinem französischen Mitspieler aus Frankfurt 2018, Andreas Betzer, gefolgt und hatte schon immer mal damit geliebäugelt, irgendwie während meines Studiums mal so eine Importerfahrung mitnehmen zu können oder ja, mitnehmen zu dürfen. Und das hat sich dann alles ziemlich schnell ergeben und war der Hammer, war mega. Also ich bin hier nie in den Bergen groß geworden oder war mit den Bergen groß verbunden und dann bist du auf einmal in der französischen Südalpenregion und aus deiner Wohnung hast du die schneebedeckten 4.000, 5.000er um dich rum. Nur so viel kurze Landschaft. Das war auch eins der schönsten Stadien, wo ich gespielt habe. Ein ehemaliges Rugby-Stadion mit über 10.000 Plätzen zur Verfügung. Und aus dem Stadion der direkte Blick auf diese Riesenberge. Und da musste sich manchmal während des Spiels auch kneifen. So, is this real life? So krass, richtig, richtig cool. Und ja, mir ging es, wie gesagt, danach der Zeit in Frankfurt darum, einfach zu zocken, wirklich zu spielen, der Starter zu sein und die Spielzeit mitzunehmen. Und das hatte ich dann dort. Grenoble ist aufgestiegen, hatten als klares Saisonziel den Klassenerhalt erklärt und den haben wir ziemlich früh dann auch, das Ziel haben wir erreicht ziemlich früh und sind dann sogar in die Playoffs gekommen. Also noch das i-Tüpfelchen und da sind wir dann leider gegen Amiens rausgeflogen, aber das war eine tolle Erfahrung, hat mega Spaß gemacht, wirklich auch durch den Sport wunderbare Freundschaften schließen können. Mein Freund aus Hessen-Auswahl und Wiesbaden-Zeiten, Jannis Fiedler, ist mir dann auch noch als Running Back gefolgt, nachdem dann Andreas doch noch ein Angebot von den Berlin Rebels angenommen hatte. Also es war viel hin und her. Aber es war für uns auch so ein schließender Kreis, dass wir zusammen Wiesbaden U19 gespielt haben. Wir hatten eine krasse Chemie auf jeden Fall. Also er war in beiden Jahren mein Leading Receiver in Receptions und dasselbe in der Hessen-Auswahl. Und dann konnten wir 2019 als Profis in Frankreich in der ersten Liga spielen. Und da muss ich kurz die Anekdote raushauen oder die Geschichte. Wir hatten im letzten regulären Season Game gegen Marseille gespielt. Marseille Blue Stars spielen auch aktuell eine krasse Saison und sind auch Titelanwärter. Waren zu dem Zeitpunkt das zweitbeste Team nach Tournon. Und die haben uns im Hinspiel 31-3 in Marseille besiegt. Und für sie ging es weiterhin auch noch um die Platzierung in den Playoffs. Für uns ging es ganz klar, wenn wir gewinnen, sind wir in den Playoffs. Wenn wir verlieren, ist die Saison vorbei. Und somit war das ein Spiel mit offenem Visier, wie man so schön sagt, von beiden Teams. Also die haben auch ihren Starting Quarterback nicht geschont, hatten alle Starter die ganze Zeit auf dem Feld. Und wir gewinnen letztendlich 28-21. Und auf wen werfe ich natürlich den letzten Touchdown-Pass mit fast auslaufender Uhr? Auf mein Boy Fiedler.
Also sowas verbindet doch auch für immer, oder?
Das war krass. Also da ist auch so ein wunderbares Foto von uns beiden entstanden, wie wir danach im Stadion sitzen und einfach den Moment nochmal so wirklich genießen. So krass, was ist hier heute Abend passiert zum einen, aber was generell, so wir spielen hier, wir werden dafür bezahlt, Football spielen zu dürfen. War wirklich unfassbar.
Das Foto kenne ich tatsächlich. Jannis Fiedler ist natürlich aber auch im Football-Deutschland Begriff. Also er hat ja hinterher auch für Schwäbisch Hall gespielt, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Das auch sehr erfolgreich.
Richtig.
So wie wenn man halt in Hall spielt, dann ist man sehr erfolgreich.
Genau. Aber er dann auch spielt. Ja, nee, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Damals begnadeter Receiver gewesen als Slot, dann zum Running Back umgeschult worden. Und ist ja jetzt auch retired mittlerweile, aber kann auch auf eine beachtliche Karriere zurückschauen.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich gehe nach Braunschweig, wo du ja wusstest, okay, ich gehe wieder diesen Step zurück, ich bin in Frankreich der Starter, ich bin der Import, wie war das? Darauf gehen wir erstmal ein. So, ich bin erstmal zum ersten Mal Import. Also als Importspieler hat man ja immer sozusagen im Kader eine Sonderstellung, man ist der Profi in dem Fall. War das was anderes, als das in Frankfurt zu sein? In Frankfurt warst du ja einfach der deutsche Quarterback.
Genau. Das war auf jeden Fall was ganz anderes, was deinen eigenen Stellenwert in der Mannschaft angeht. Vor allem, weil die Franzosen auch wirklich Respekt vor der GFL haben. Das war damals für die auch wirklich so alles klar, das ist die beste Liga in Europa. Und da kommt jetzt einer von da und du wurdest ganz anders wahrgenommen und angenommen natürlich auch. Aber gleichbedeutend wird dann auch erwartet, dass du ablieferst. Also das merkt man dann schon ziemlich schnell. Okay, du bist natürlich hier, um zu spielen und Spaß zu haben, keine Frage. Aber das war auch ganz klar von Anfang kommuniziert. Okay, wir müssen mindestens die 4 Spiele gewinnen, um den Klassenerhalt zu sichern. Und this is your job, basically. Help us win. Und wir hatten auch einen kanadischen Headcoach. Das heißt, da lief es auch mit der Kommunikation sehr gut. Innerhalb der Mannschaft war es dann sehr interessant. Ich musste mein Schulfranzösisch auffrischen, weil das Klischee sich bewahrheitet, dass nicht alle Franzosen perfektes Englisch können. Und einer meiner Starting Receiver, Maxime Sardo, wunderschöner Name, spricht kein Wort Englisch. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, wie viel ein Quarterback mit seinen Receivern ja auch sprechen muss im Training, vor allem wenn man sich über eine Route abstimmen muss. Und es sah so aus, dass ich tatsächlich, wenn ich auf ihn zugelaufen bin, ein anderer Spieler von uns dazu kam, als Übersetzer fungiert hat, ich ihm erklärt habe, was ich von ihm möchte, er mir seine Response entgegnet hatte und so quasi trainiert wurde. Also auch eine sehr lustige Erfahrung.
Zeigt aber auch, dass Footballspieler sich irgendwie dann doch immer verständigen können. Das ist ein internationaler Sport, selbst wenn man nicht die gleiche Sprache spricht.
Das auf jeden Fall. Also wo ein Wille, da auch ein Weg, ne? Und Ja gut, für die, auf die andere Frage, ich hatte ja dann schon eine komplette Saison gespielt und natürlich willst du immer mehr spielen, das ist nicht die Frage. Nur dachte ich mir, alles klar, dann kann ich jetzt noch die Saison in Braunschweig gerne mitnehmen. Ich hatte schon 2015 mit Coach Tomlin Kontakt. Da war ich auch sogar schon auf einem Training in Braunschweig und er meinte, er will mich dort haben. Allerdings, klar, auch unter der Devise Backup Quarterback. Und ich hatte mich dann aber entschieden, Starter in Mannheim zu werden. Und das passt jetzt auch so ungefähr zu deiner vorhingestellten Frage, was ist besser? Klar, auf der einen Seite wäre ich dann Backup in Braunschweig gewesen, hätte ganz viele Ringe am Finger. Aber zu der Zeit, wo Casey Therio da war, natürlich hätte ich da mega viel lernen dürfen, aber viel Playtime wäre da auf gar keinen Fall drin gewesen, weil er natürlich auch wahrscheinlich der beste Quarterback ist, der jemals in Europa gespielt hat, zumindest das letzte Jahrzehnt. Also vorher könnte man eventuell noch über einen Adrian Rainbow oder sowas sprechen, aber ja, absolute Rakete.
Also über die letzten 10 Jahre brauchen wir darüber nicht diskutieren. Da gibt es keinen erfolgreicheren Spieler, der auch so viele Spiele in der GFL gemacht hat. Ja. Weißt du eigentlich, wie man in Braunschweig, also wie wir Spieler im Endeffekt davon erfahren haben, bevor die Coaches es verkündet haben, dass du nach Braunschweig wechselst?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, als Spieler nutzt man ja die Plattform Huddle.
Ja.
Und wir haben auf einmal einfach nur deinen Namen im Team gelesen. Und Dave Likens hatte einfach seinen Laptop zu lange auf und schon vor der Taktikbesprechung stand dann da, Sonny Weishaupt wurde dem Team zugefügt. Ach so, und dadurch, ja. Und erst danach haben wir dann erfahren, der kommt also nächste Woche.
Ja, okay, ja, cool. Ja, das ging auch sehr, sehr schnell und unkompliziert, muss ich wirklich sagen. Also ich stand dann seit 2015 immer sporadisch mit Coach Tomlin in Kontakt. Mhm. Und ja, er hat mir geschrieben und jeder, der schon mal mit ihm Kontakt hatte, weiß, er ist kein Mann der großen Worte. Mhm. Er hatte mir quasi nur gesagt, er will mich hier haben und ob ich Lust habe, da zu spielen. Und ich meine, klar, wenn so eine Anfrage kommt.
Also mehr kommt dann ja auch nicht. Also
quasi. Nee, aber genau, wenn so eine Anfrage kommt von Troy Tomlin und den New Yorker Lions, dann muss man nicht lange überlegen. Und dann meint er, okay, alles Weitere bespricht dann jetzt unser Manager mit dir. Und dann hat sich der liebe Markus bei mir gemeldet und dann wurde eigentlich alles ganz fix gemacht. Also das war wirklich krass professionell, war für mich auch beeindruckend, wie das laufen kann. Und ja, da war ich, glaube ich, 2 Wochen später in Braunschweig.
Das war auch einfach, es war ein geiles Jahr, das muss man ganz klar sagen. Man geht ja sozusagen als Backup zwar immer, natürlich wolltest du auch trotzdem spielen, aber erstmal mit der Grundintention, okay, Brandon Cornett spielt ein starkes Jahr, wir laufen sowieso den ganzen Tag, also wir haben da der Spiele abgerissen, wo wir nur 8-mal den Ball geworfen haben.
Genau.
Und da ist Brandon Cornett natürlich auch der Quarterback, den du dafür haben kannst, mit dem Körper.
Ja.
Und um das jetzt mal nett auszudrücken, dann gab es aber die Situation, an die ich mich eigentlich auch gerne dran erinnere. Brandon verletzt sich, daran erinnere ich mich nicht gerne, im Halbfinale gegen Frankfurt. Und wer geht aufs Feld? Sonny Weishaupt. Erster Spielzug, Sonny kriegt die übelste Kelle aus dem Nichts und bringt den Ball trotzdem an.
Ja, genau. Ja, also auch das einer der Meilensteine meiner Karriere angesprochen, wie jetzt gerade die Geschichte aus Grenoble gegen Marseille. Ja. Das war auch so, für mich war dieser ganze Tag auch wie so ein Film gescriptet. Also war krass, weil, wie vorhin schon erwähnt, man versteht sich in der Mannschaft, alles gut und schön, jeder will spielen, keine Frage, aber du hast es ja richtig erwähnt, wir sind undefeated, never change a running system, alles cool. Ich habe mich über jede Spielminute gefreut, die ich dann bekommen habe. Das war aber ja meistens dann auch nur, ich will nicht sagen Garbage Time, aber Zeit, wo das Spiel schon entschieden war. Und du wusstest, okay, was jetzt passiert, hat keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Also ist natürlich für mich schön und für die Mannschaft nochmal einen Touchdown-Pass zu werfen. Aber selbst unter der Prämisse, wenn ich jetzt hier 3 Pick-6 geworfen hätte, hätten wir trotzdem nicht verloren. Deswegen, das weiß man natürlich auch. Und dann in so einem Do-or-Die-Game im Halbfinale zu spielen und zu wissen, okay, jetzt zählt's. Und zu dem Zeitpunkt hat ja Frankfurt auch noch knapp geführt.
Ja.
Es war ein 3. Versuch, meine ich. Und dann spielen wir so ein Half-Roll. Sergei Suleimanov kam durch. ich habe ihn auch gesehen natürlich, aber ich habe auch das Matchup gesehen, Römer gegen Lowry, und BJ hatte ihm ziemlich viel Platz gegeben. Ich wusste, er läuft den Comeback, habe den Ball geworfen und ein ziemlich, wie du es schön gesagt hast, harten Hit eingesteckt. Aber als ich dann das Jubeln gehört habe, als ich mit meinem Facemask irgendwie im Gras noch feststeckte, dachte ich mir, okay, nice. Und dann habe ich noch die Flagge gesehen, wegen Roughing the Passer, und erstes Play quasi 30 Yards gemacht, und ich wusste, okay, jetzt läuft's.
Ja, das war also für uns alle auch an der Seitenlinie. Du hast quasi diesen Ball, so sah es für uns aus, du warst schon waagerecht in der Luft, als du den Ball losgeworden bist.
Ja.
Gefühlt, es ist nicht, vielleicht auch jetzt in meiner Erinnerung romantisiere ich das auch ein bisschen, weil es einfach ein geiles Play war. Und ja, was aber auch unglaublich viel Energie wieder in die Mannschaft gebracht hat, weil wenn man der Quarterback ist down, da sagt erstmal jeder, fuck, scheiße. Und dann der Backup kommt aufs Feld und bringt so ein Play an, und dann weißt du, ja, okay, es wird laufen. Und das hat ja irgendwie in diese ganze Saison gepasst, dass irgendwie, das war so das, finde ich, das Mantra dieser Saison. Egal was passiert, wir finden einen Weg zu gewinnen.
Ja, das hast du ja schon mal gesagt in einem, ich glaube, in einer Folge mit Samuel war das oder Dominik. Kann ich nur so unterstreichen. Also war für mich natürlich dann auch ein grandioses Erlebnis zu wissen, okay, ich habe jetzt auch hier einen signifikanten Teil so beigetragen. Wie gesagt, nicht vorher nur die Plays mitgenommen, die halt da waren, sondern jetzt ist do or die. Und wenn vielleicht das und noch 3-4 andere Plays nicht gemacht worden wären, das war ein starkes Frankfurt-Team dagegenüber. Also die haben ja auch alles in die Waagschale geworfen, um das Spiel zu gewinnen. Und hätte, wäre, wenn, klar. Ist natürlich, was ich ja auch sage, egal ob Win or Loss, ist immer ein Mannschaftserfolg oder Misserfolg. Aber zu wissen, okay, ich konnte meinen Teil dazu beitragen, dass dann dieses Spiel gewonnen werden konnte und somit auch das Ticket für den German Bowl gelöst, das ist etwas, wo ich auch sehr stolz drauf bin.
Kannst du auch sein. Also muss man auch, wer kann behaupten, in so einem Spiel so abgeliefert zu haben? Also das sind ja nicht viele.
Ja, und natürlich auch unter diesem Aspekt, dass es mein altes Team war und es ja dann doch 2-3 Reibereien gab und auch in den sozialen Medien und bla. Und da wurden natürlich auch die ein oder anderen Sätze seitens der Defense mir gegenübergeworfen, als ich aufs Feld kam.
Das gehört dazu.
Ja, natürlich, das gehört dazu. Das ist der Sport, keine Frage. Aber das macht es dann nochmal schöner, wenn man diese Rivalität, diese persönliche, dann auch gewinnen kann.
Ja, absolut. Die ganze Saison war ja im Endeffekt dann auch ein Erfolg. Dann ging es aber für dich zurück in die Heimat.
Ja, genau, da wo es angefangen hat. Ist allerdings ja nicht meine Heimat. Also ich wohne ja nicht in Marburg, sondern bin ja immer noch hier. Zwischen Darmstadt und Frankfurt ist so meine Heimat. Wunderschöne Babenhausen, kennt aber keiner.
Marburg der nächste GFL-Verein? Kann man das so sagen?
Nein, Frankfurt wäre tatsächlich näher.
Frankfurt ist näher.
Ja.
Ja. Okay, dann aber Marburg. So,
genau.
So kann man sagen.
Genau, das kann man sagen. Und da hat ja dann 2012 hat ja meine Herrenkarriere dort angefangen. Ja. Und das war eigentlich auch eine schöne Story, weil dann 2020 Joe Sturdivant wieder als Headcoach gesigned wurde, der bereits 2012 mein erster GFL-Headcoach war. Und er sagte, hey, ich komme zurück nach Marburg und ich will dich als mein Starting Quarterback. Und dann war das quasi auch ein No-Brainer, let's go. Vorbereitung lief soweit super. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Umbruch zu verzeichnen und viele Abgänge. Aber es lief gut und dann kam ja Corona. Und das war auch für Joe Sturdivant dann quasi das Zeichen zu sagen, okay, er geht wieder in die USA und will dort einen Coaching-Job wahrnehmen. Weil ja unsere Saisonplanung die ganze Zeit irgendwie auf Eis lag, findet eine statt, findet keine statt, dann wurde es verschoben, dann wurde es gecancelt und ja, war ja alles sehr unsicher. Dann wurde Joe Tricario, der zu dem Zeitpunkt unser Defense Coordinator war, als Head Coach verpflichtet und dann sollte eigentlich mein Mentor Micah Brown OC werden. Das lief dann ähnlich ab, der kam dann im Winter und wir hatten eine super Offseason und wunderschönes Playbook installiert. Bis es dann auch wieder wegen Corona-Restrictions nicht funktioniert hat, weil er in Kanada lebt und es war geplant, dass er mit Frau und Kind nicht komplett rüberreist, aber so, ich sag mal, in jeder spielfreien Woche hin- und zurückfliegt. Und zu dem Zeitpunkt herrschte aber Einreiseverbot in Kanada, beziehungsweise wenn du einreist, auf eigene Kosten 2 Wochen dort in Quarantäne. in einem Hotel am Flughafen. So, und somit war dann der Plan auch futsch, weshalb er nicht kommen konnte. Wir waren dann einen Monat vor Season Start der Situation ausgeliefert, keinen OC zu haben. Und ja, haben dann Tim Bishop verpflichtet, haben dann die Saison gespielt, wie wir sie gespielt haben, hatten 3 Spiele ja mit One Score dummerweise noch verloren im 4. Quarter. Sonst wäre das eine 5-5-Season, die okay wäre, hört sich besser an als 2-8 auf jeden Fall. Ja, und jetzt stehen wir vor Season 2 quasi.
Richtig. Es hat sich in der Zeit ja außer Corona natürlich aber auch etwas anderes getan in der American Football Landschaft. Und ich weiß, dass du da auch, also wir haben es vorher darüber nicht unterhalten, aber prinzipiell, ich weiß, dass du zu 100%, dass du dazu auch eine Meinung hast. Es geht um die ELF.
Richtig.
Es gibt ja nicht nur die, also sozusagen den Verband, sondern es hat sich dann halt ein kommerzieller Verband, Verbund vieler Unternehmen zusammengetan und gesagt, okay, wir sind die European League of Football, die von Patrick Esume ins Leben gerufen worden ist. Man muss aber auch dazu sagen, auch GFL-Vereine sind ja alles Unternehmen, das sind ja alles GmbHs. Um nochmal zu erklären, sozusagen, es ist ja nicht nur reine Vereinsarbeit. Wie stehst du dazu, dass neben den, also ich nenne sie jetzt mal normalen oder traditionellen Vereinen, sich da jetzt so eine Liga gebildet hat, die ganz klar sagt, wir machen Football in Europa groß, aber wir kommerzialisieren das Ganze auch?
Geteilter Meinung. Indifferent, wie man so schön sagt. Weil es gibt natürlich viel Positives abzugewinnen, aber auch viel Negatives, was dann auch eher einem bekannt wird, wenn man gewisse Internas vorliegen hat. Und um mal mit dem Positiven anzufangen, kann man ganz klar sagen, was die ELF geschafft hat, ist ein wunderbares TV-Produkt an den Start zu bringen, wo man wirklich sagt, mit allen Kamerashots etc. bieten die da wirklich was an, was die GFL verschlafen hat anzubieten. Und um auch eben entsprechend jüngere Zielgruppen wirklich abzugreifen, eine Top-Social-Media-Präsenz. Also sowohl alle Instagram-Kanäle der einzelnen Franchises als auch der Liga bringen Hype-Videos, die bringen Content, die bringen Zuschauerinteraktionen, Umfragen, da lebt's einfach. Also da geht einfach was ab. Und das haben sie geschafft und damit auch natürlich irgendwo, ich sag mal, ein Interesse nicht geweckt, aber kanalisiert. Dieses Interesse besteht ja schon und es besteht ja auch unabhängig der ELF und auch unabhängig der GFL, eher durch RAN-NFL, um den vielleicht so als dritten Player mal kurz zu erwähnen, die ja seit 2011, 12 sowas rum, regelmäßig die NFL-Spiele hier übertragen und Jahr für Jahr neue Zuschauerrekorde verzeichnen. Und die haben natürlich irgendwo einen Football-Hype ausgelöst. Und das darf sich auch RAN NFL ganz klar auf die Fahne schreiben. Das haben die geschafft. Und davon profitiert jetzt eben auch die ELF. Ja, das sind die positiven Dinge. Wollen wir bei der ELF bleiben oder zur GFL gehen?
Ja, also prinzipiell, du hast erstmal das Marketing und die öffentliche Darstellung gelobt. Um das genau mal zusammenzufassen. So, wie sagst du das? Du hast schon den Begriff verschlafen verwendet, was die TV-Präsenz bei der GFL angeht.
Ja. Ja, ist einfach genau so. Also, wir haben es ja vorhin erwähnt, ich spiele jetzt persönlich seit 2012 in der GFL. Ich bin mit dem Sport schon sehr, sehr lange verbunden. Ich habe vorher auch schon GFL-TV geschaut. Und das ist ähnlich wie bei dem erwähnten Nazio-Thema. Sind das irgendwie dieselben Protagonisten, die schon vor Jahrzehnten dort irgendwelche Funktionen inne hatten und leider auch diese Devise verfolgen wie Braunschweig 2019, don't change a running system. Ja, aber wenn es halt nicht so läuft und man auch irgendwo mit der Zeit gehen muss, um sich umzustellen, dann bedarf es natürlich irgendwie auch anderen Einflüssen und zumindest auch der, wie sagt man so schön, man muss sich selber überwinden, auf was Neues einzulassen und es auch zuzulassen. Und
also ich glaube, in Neudeutsch spricht man da von Open Mindset.
Ja, genau, genau. Ein bisschen open-minded sein und nicht an Altbewährten unbedingt auf Teufel komm raus festhalten zu wollen. Weil das ist eine Erfahrung, die habe ich auch oft gemacht. Ich habe ja dann auch in diversen WGs gewohnt während meines Studiums oder so. Und dann lernt man Leute kennen, die eben genau dieses Publikum sind, die ab und zu mal irgendwie NFL-Sonntag geguckt haben, finden den Sport ganz cool, haben aber ansonsten keine wirklichen Berührungspunkte damit. Jetzt lernen die jemanden kennen, der wirklich aktiv Football spielt, es auf Leistungsebene macht, kriegen das mit, gehen dann auch mal ins Stadion. Damals dann Frankfurt, das ist eine krasse Erfahrung. Wow, bist erstmal geflasht, sowas hier in Deutschland, mega. Und sehen es dann irgendwie nochmal auf YouTube im Stream und denken sich, ja, das sah beim Stadion irgendwie besser aus.
Also und das ist ja die Außenwirkung. Wir hatten es beim Gespräch mit Axel Streich, da hatte ich erwähnt, so ja, okay, natürlich muss man erwähnen, die eine Seite macht es auf Vereinsebene, macht es weitestgehend ehrenamtlich, die andere kriegt dafür Geld. Ich habe damals den Einwand gebracht, ja, aber für den Außenstehenden ist das erstmal egal, wer das organisiert. Die bewerten das Produkt.
Richtig.
Und das ist auch, das ist sozusagen erstmal der Vorwurf, den, also so habe ich das jetzt gerade für mich genommen. Das Produkt hat sich nicht richtig weiterentwickelt.
Nee, und ganz klar, auch dieses Argument, keine Refinanzierung ohne Investment. Also, das könnte dir jeder VWLer oder BWLer genauso unterschreiben. Natürlich muss man irgendwo Geld in die Hand nehmen, um was Besseres zu bekommen. Aber da spreche ich auch wieder von der nicht vorhandenen Objektivität, die mir generell so im gesamten deutschen Football-Gefilde fehlt, also auch über die verschiedenen Ligen hinweg, zu sagen, okay, dann arbeiten wir doch jetzt mal mit einem Marketingunternehmen zusammen. Wir fixieren hier ganz klare Strategien. Was wollen wir erreichen? Eben gewisse Followerzahlen auf den Social-Media-Kanälen oder Klicks oder was auch immer. Ich meine, da gibt's ja Leute, die machen genau das und nichts anderes, beruflich, professionell für Großunternehmen. Und da gibt's auch viele. Man muss jetzt nicht die nehmen, die vielleicht in der ersten, die erste Wahl der Deutschen Bank wären, weil da kann man sagen, gut, das kostet auch viel Geld. Aber gerade aufgrund dieses steigenden Medieninteresses, denke ich, gibt es da ein Potenzial an jungen Menschen, die eine Faszination für Football haben, die eine Affinität zu Social Media haben und auch TV-Medien, eventuell was in die Richtung sogar studieren und sich freuen würden, da auch gegen kleines Geld während ihres Studiums ein Praktikum machen zu können, wie auch immer. Also ich finde, da ist ein bisschen zu kurz gedacht, gerade wenn man sich mal überlegt, in den Großmetropolen Berlin, München, Rhein-Main-Gebiet, NRW. So, da haben wir überall Hochschulen, Universitäten, wo man irgendwas mit Medien studieren kann, wie es so schön heißt. Da bin ich mir sicher, da finden sich auch ganz viele junge Menschen, die, wie gesagt, diese Kriterien erfüllen. Und von diesen genannten Standorten braucht man weniger als 2 Stunden zu jedem GFL-Standort.
Das sind ja tatsächlich, also man merkt, du hast dir richtig Gedanken gemacht. Und es ist halt auch nicht nur dieses, was man auch oft auch im Social-Media-Bereich liest, dieser blanke, also diesen Hate, den man halt irgendwie, dieses Rumpöbeln, das ist es ja nicht, sondern das sind ja konkrete Vorschläge, die wir hier sehen.
Also du hast was, genau, ich will mich ja nicht nur beschweren, ohne zu sagen, man könnte was anderes machen. Ich denke mir nur, was sind Möglichkeiten, weil wir reden jetzt, wie gesagt, von 450-Euro-Jobbern. Und man darf auch nicht vergessen, was für einen Stellenwert man hat. Also erste Football-Bundesliga in Deutschland, wenn man sich das als Student eben akkreditieren lassen könnte und sagen kann, hey, ich habe während meines Medienstudiums für den American Football Verband Deutschland in leitender Funktion die TV-Produktion mit betreut, ist das auch schon mal viel wert, unabhängig von der monetären Entschädigung. Und jetzt kann man über den Aufwand sprechen, was es kostet, dann Menschen von einem dieser 4 Standorte an GFL-Standorte zu bringen, Bahn, Zug, wie auch immer, ist überschaubar. Plus, natürlich soll das niemand umsonst machen, aber es macht ja auch keiner, um damit reich zu werden. So, und das wäre schon mal eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen, wenn man kein Geld hat, um jetzt wirklich reine Profis zu engagieren. Auf der anderen Seite, mit voranschreitender Digitalisierung haben wir auch viel mehr Menschen, die als Content Creator arbeiten. Also die machen genau das. Du kannst mit einem Produkt zu denen gehen und sagen, hey, ich will jetzt meinen Schokoriegel vermarkten. Und dann kannst du denen genau sagen, wie viele Posts die bringen sollen, wie viele Beiträge, wie viele Stories, keine Ahnung was. Und zahlst denen dafür Summe XY und hast aber auch im Gegenzug die Möglichkeit zu sagen, okay, wir arbeiten mit euch jetzt 2 Jahre zusammen und wollen dafür aber unsere Followerzahl um 50.000 steigern und ein Medieninteresse erwecken im Bereich Menschen mit Hüftproblemen 50 bis 70. Also man kann da ja auch ganz, ganz spezifisch werden. Das ist ja das Interessante. Und das meine ich, das gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man was tun könnte. Und das ist leider nur den Verein selbst überlassen, da was zu machen. Aber seitens jetzt der Organisation, des Verbandes oder dann auch eben der Liga kommt da leider nicht viel.
Meinst du, dass der Verband, also wir merken ja, es gibt einen Ligasponsor, es gibt einen Trikotausstatter, also so ein bisschen tut sich ja in den letzten 2 Jahren was, dass der Verband die Zeichen der Zeit erkannt hat und jetzt reagiert, auch wenn sozusagen, man muss ja in dem Fall auch die Entwicklung sehen, weil wir kommen ja nicht weiter, wenn wir jetzt sagen, okay, die letzten 10 Jahre waren blöd. Sagst du, das ist auf dem richtigen Weg oder würdest du dir dann noch mehr Enthusiasmus einfach wünschen?
Gerne noch mehr Enthusiasmus, auf jeden Fall. Und man kann natürlich auch sagen, in gewisser Hinsicht belebt die Konkurrenz das Geschäft. Aber ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass generell der Football in Deutschland sich damit selber ins eigene Fleisch schneidet. Weil es gibt eben nur eine begrenzte Anzahl an Top-Spielern. Die werden sich in gewissen Teams wiederfinden. Und da gibt es natürlich auch Top-Adressen in Europa. Die gab es auch vor Gründung der ELF schon. Also wie erwähnt, Frankfurt war vorher schon ein Top-4-Team und Teams wie Swako oder Wien galten auch vorher zu den Top-Top-Teams in ganz Europa. Das heißt, dass dort Spieler hingehen, ist jetzt nichts Neues. Aber wenn man jetzt eben eine Liga schafft mit 12 Teams und da andere Teams mit einfügt, die natürlich dann auch auf dieses Spielermaterial, dieses Spielerkontingent zurückgreifen, muss es irgendwo natürlich aufhören. Also die GFL will keine Probleme haben, Spieler zu finden. Es werden aber eher die kleineren Vereine sein, die wirklich darunter leiden und mehr ihre Spieler verlieren. Und dann, wenn wir schon beim Thema sind, Spielerabgabe, wie soll das laufen, wenn man quasi nur eine reine GmbH in den Start bringt, ohne jegliche Jugendförderung zu betreiben? Und das ist ja genau das, was ja jeder GFL-Verein zumindest macht, ist, eine Jugendförderung anzubieten, ist ja auch in den Lizenzauflagen festgelegt, dass man eine Jugendmannschaft haben muss, dass andere Kriterien noch erfüllt sein müssen, um sich selber auch so ein bisschen zu erhalten. Also das ist ja der Gedanke dahinter. Und innerhalb dieses großen Systems gibt es auch immer Leute, ja, und das gab es ja vorher schon, dass Top-GFL-Teams andere abwerben, klar. Aber das ist innerhalb dieses reinen Systems, wovon auch wieder andere profitieren, weil man eben mit seinen Lizenzabgaben sich auch gegenseitig finanziert und man einander profitieren kann. Mit einem komplett neuen Produkt, wie es jetzt eben die ELF ist, gibt es keinen Austausch in keiner Form. Und woher sollen die Spieler kommen, wenn man jetzt mal langfristig denkt?
Du bist also prinzipiell, was würdest du sagen, wenn es eine Art Ausbildungsentschädigung gibt. Also das kennt man beispielsweise ja aus dem Fußball, wenn ein Verein einen Spieler ausbildet, also auch wirklich der Jugendverein und der dann mehrfach auf Lizenzebene wechselt, dann kriegt am Ende des Tages der Ausbildungsverein immer noch einen Prozentsatz. Ja. Ich weiß, im Raum Pattensen ist es so, dass die von den Ablösesummen, die Per Mertesacker, also ehemaliger deutscher Nationalspieler, eingebracht hat mit seinen Wechseln von Hannover nach Bremen und von Bremen nach London, da haben die da ganze Sportstätten mitfinanziert.
Ja, finde ich super. Also finde ich auch nur fair. So ein ähnliches Beispiel hatten wir ja auch. Wenn eben Eintracht Frankfurt hier lokal von einem kleinen Verein ein riesen Jugendtalent abwirbt, dann wird eine gewisse Ablösesumme bezahlt, die ganz klar nach Verträgen festgesetzt worden ist. Und dann kann dieser Jugendverein, der hat natürlich jetzt den Verlust, einen seiner Leistungsspieler abzugeben, aber durch die monetäre Entschädigung können neue Trikotsätze finanziert werden, es können neue Trainingsequipments, Bälle, Fußballschuhe, keine Ahnung was, finanziert werden, was letztendlich auch dem ganzen Programm wieder hilft und dem Selbsterhaltungsprozess zumindest nicht einschneidet. Das heißt, das wäre irgendwann natürlich die Überlegung, die es gilt durchzuführen, aber dann sind wir beim Problem auch wieder, wie soll es finanziert werden? Weil da muss man ganz klar sagen, die ELF stellt sich ja selbst als Liga mit professionalisierten Strukturen dar, noch nicht rein als Profiliga, wird oft fehlinterpretiert, weil es ist ja einfach so, wir reden hier nicht von Profis. Also per Definition hatten wir auch, ich studiere Sportmanagement und dann geht es eben auch oft um Leistungs- und Spitzensport und Profisport. Und per Definition ist eben der Profi ganz klar jemand, der seinen Lebensunterhalt lediglich durch diese Tätigkeit bestreiten kann. Und das ist bei den wenigsten Spielern der Fall, weder in der GFL noch in der ELF. Natürlich ist es nice to have, wenn man so einen kleinen Goodie an monetärem Aufwand verdient. Aber auch da darf man wieder nicht vergessen, auf der einen Seite haben wir Vereinsstrukturen, die per Satzung e.V. eingetragener Verein einen gemeinnützigen sozialen Auftrag erfüllen. Auf der anderen Seite eine GmbH mit dem reinen Prinzip der Gewinnmaximierung. Und wir haben ja zum Glück in Deutschland Arbeitnehmerschutzgesetz und ich bringe dann immer diesen schönen Vergleich, wenn ich jetzt die Sunny GmbH aufmache und sag, Torben, magst du für mich arbeiten? Folgendes, du investierst jetzt mal 20 bis 30 Stunden jede Woche, musst ein paar Mal noch ins Ausland fliegen am Wochenende, da gehen 2 Tage für drauf und kriegst letztendlich, das variiert natürlich, aber sagen wir mal 450 Euro.
Plus Wohnung und Auto.
Vielleicht noch, aber das kriegen ja viele der regionalen eben nicht.
So. Ja, genau.
Dann kannst du mal runterrechnen, was dann dein Stundenlohn wäre und würdest dir nicht lange überlegen, mir abzusagen und du würdest mir empfehlen, mir einen anderen Idioten zu suchen, der das für mich macht.
Wenn man das einfach, genau, wenn man es halt runterbricht, wenn man es nicht aus der Sportebene betreibt, nur bei Sportlern sagt man halt grundsätzlich, ja okay, das treten mir ja alles mit Füßen.
Genau, aber wie gesagt, mir geht es halt genau um diesen Unterschied, wie das Ganze denn systematisch strukturiert ist, eben über eine GmbH oder über einen Vereinssport. Und klar, in einem Vereinssport hast du mit vielen Ehrenamtlern zu tun. Es geht auch nicht wirklich um eine Gewinnmaximierung, sondern um eine Selbsterhaltung. Und da gibt es keine Limitationen, die dich einschränken. Wenn du jetzt ehrenamtlich 60 Stunden die Woche irgendwo aufopfern willst, go for it. Wenn du das mit dir vereinbaren kannst und deinen Lebensunterhalt dadurch bestreiten kannst, why not? Aber wenn wir eben davon sprechen, dass andere durch deine Tätigkeit profitieren und Geld verdienen, sollte man es, glaube ich, genauer betrachten.
Absolut. Aber das sind ja auch wieder, das sind ja also gute Ansätze, um das Ganze, glaube ich, wieder in so eine faire Basis zu kriegen. Also wenn dann beispielsweise ein Robin Wilczek von den Dresden Monarchs, der wechselt jetzt zu den Berlin Thunder und Dresden sagt sich, ja gut, das war unser Top-Receiver letztes Jahr und auch eigentlich wahrscheinlich wäre er in den nächsten Jahren zu einem Aushängeschild aufgebaut worden. Das sind ja mehrere Faktoren, die dann jetzt einfach wegfallen, weil der Spieler halt wechselt.
Richtig,
ohne jegliche Gegenleistung.
Ja.
Und wenn es da sozusagen einfach einen Ausgleich geben würde. Es gibt natürlich jetzt auch, und das kann man der ELF auch nicht vorhalten, man kann ein Jugendkonzept und auch eine Basis nicht von heute auf morgen aufbauen. Das funktioniert nicht und deswegen gibt es ja jetzt gerade einfach so ein paar Leuchtturmprojekte, dass hier und da mal ein Jugendcamp an speziellen Standorten veranstaltet wird. Wie nachhaltig ist das Ganze deiner Meinung nach? Als jemand, der diesen ganzen, du hast mit Flag Football angefangen, du hast leistungsmäßig auf Bundesländerebene gespielt, hast Jugendnationalmannschaft trainiert und bist dann auch diesen Weg in den Herrenbereich gegangen, der ja ganz genau weiß, wie es ist, als Spieler aufgebaut zu werden.
Ja, kommt ganz drauf an, ne? Also das ist eventuell ein schönes Goodie und ich würde prinzipiell jedem ambitionierten Jugendspieler oder auch Spielerinnen empfehlen, jede Trainingsmöglichkeit, jede Trainingsmaßnahme mitzunehmen, insofern es denn zeitlich mit Schule und auch finanziell durch Campgebühren etc. zu vereinbaren ist. Ganz klar. Weil je mehr Training, desto besser. Ganz nach dem Motto, jedes Training ist besser als gar kein Training. Du kannst überall irgendwas lernen und selbst wenn du nur lernst, wie du es nicht machen willst oder sollst, ist es auch schon wieder ein Fortschritt. Trotzdem brauchst du eine ganz klare Kontinuität. Du brauchst auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit in deinem Trainingsprozess. Und dann hilft es dir nicht, wenn du jetzt einmal in einem Halbjahr einen Samstag verbringst mit Leuten, die du im Stadion gesehen hast. Und es ist eine schöne Erfahrung und machst Bilder mit denen und sowas. Das hatten wir damals auch. Da hatten wir Galaxy, also von der NFL Europe, Frankfurt Galaxy Profis bei uns in Hanau im Training. und die haben da mal ein bisschen Show gemacht und was gezeigt und machst Bilder mit denen und fühlst dich cool, keine Frage, und lernst natürlich auch ein, zwei kleine Kniffs und Tricks, aber es ist halt nicht die Regel, ne? Du musst trotzdem in den regelmäßigen Vereinssport gehen, um fundamental etwas zu verändern. Ohne geht's nicht.
Ja, also wenn wir reden jetzt hier natürlich von möglichen Kooperationen, haben aber, du bist ja auch, ich habe dich ja auch als Nationalspieler vorgestellt. Es gibt ja jetzt wieder eine Nationalmannschaft.
Ja.
Kurz vor den Tryouts war man sich nicht sicher, ob ELF-Spieler bei den Tryouts der Nationalmannschaft teilnehmen dürfen. Was sagst du denn dazu, wenn man halt, also weil so eine Kooperation ist ja immer ein wechselseitiges Ding, wenn die Spieler dann von der Nationalmannschaft aus theoretisch ausgeschlossen werden sind. Und was sie ja im Endeffekt nicht sind, Gott sei Dank, weil dann, das wäre ja komplett ego-getrieben gewesen. Da wäre es ja nicht um die Spieler gegangen und auch nicht um eine Nationalmannschaft gegangen. Das wäre ja einfach nur ego-getrieben gewesen. Deswegen ist es vollkommen richtig, dass sie an den Tryouts und dann hinterher auch an der Nationalmannschaft teilnehmen dürfen. Was sagst du da, wenn es aber um sowas schon Diskussionen gibt?
Richtig, also natürlich, es muss kooperiert werden, ohne wird es nicht funktionieren. Und ich stimme dir zu, natürlich müssen alle deutschen Spieler, die in der ELF spielen und zur Deutschlandspitze gehören, auch in die Nationalmannschaft, weil sonst wäre die Nationalmannschaft nicht repräsentativ, weil eben eine Vielzahl der deutschen Topspieler in der ELF spielen. Und wenn man die besten Spieler des Landes wirklich versammeln möchte, dann muss man sowohl ELF als auch GFL-Spieler natürlich dazu einladen. Das Problem ist, wie ich es mitbekommen habe, dass es da eben genau aufgrund dessen, dass man außerhalb eines Verbandes agiert, also auch nicht unter dem Dachverband geregelt des DOSB, also Deutsche Olympischen Sportbunds, mit Firmensport zu tun hat und wie das dann versicherungstechnisch abgewickelt ist. Und das könnte tatsächlich dann für jeden Spieler individuell problematisch werden. Wir wissen es beide leider nur zu gut, es kann immer irgendwas passieren und gleichbedeutend sage ich auch, kein Sportler wünscht irgendwann irgendjemand anderem eine Verletzung, auf gar keinen Fall. Nur es kann immer was passieren und da muss man eben auch daran denken, sollte mir jetzt was passieren, wie bin ich versicherungstechnisch abgedeckt, wie wird da gehaftet, wie wird da agiert? Und wenn man dann eben nicht in dieser beruflichen Kasse drinne steckt, wo man eben einen gewissen Satz verdienen muss, um da drinne zu sein, könnte es im Zweifelsfall so werden, dass man dann keine Entschädigung bekommt, beziehungsweise nur für die Erstinstanz behandelt wird, sollte irgendeine Verletzung auftreten und dann aber für alle weiteren Behandlungen selber haften muss. Was natürlich ein Riesenproblem wäre, keine Frage, und das gilt es irgendwie noch aus der Welt zu schaffen. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel dahingehend, was verändert werden muss, was bedacht werden muss und wo man irgendwie sich einigen muss.
Ja, und wo wir als, also ich spreche jetzt einfach mal, wir als Spieler, also ich glaube, kein GFL-Spieler nimmt es einem ELF-Spieler übel, irgendwo hinzuwechseln. Spieler haben solche Probleme nicht.
Nee, absolut nicht. Also das muss ja jeder selber wissen. Und wo wer spielen möchte und man wünscht sich, würde ich schon sagen, immer wirklich auch persönlichen Erfolg. Wenn man am Game Day aufeinander trifft, wünscht man sich natürlich, dass der Gegenüber heute verliert, klar. Aber nichtsdestotrotz ist es eher, klar, eine individuelle Entscheidung. Und wenn, ich bin ja selber ganz oft gewechselt, also ich könnte da auf gar keinen Fall jetzt sagen, wer weggeht, muss schauen. Nee, man muss aber natürlich bedenken, wo man hinwechselt. Und welche anderen Faktoren eben noch zu betrachten sind. Aber ja, die Spieler sind da jetzt nicht die Hauptverantwortlichen in diesem Fall.
Was würdest du dir da wünschen? Also auch jetzt im Zuge dessen, dass es jetzt wieder eine Nationalmannschaft gibt, was sind da so deine Wünsche für die Zukunft? Wo soll es hingehen?
Boah, bestenfalls the best of both worlds. Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wäre es super, wenn diese Social-Media-Präsenz, die TV-Übertragung etc., wenn das auch wirklich von mir aus sogar 1:1 kopiert werden könnte seitens des AVVDs oder der GFL, es zu wirklichen Leistungsförderungsmaßnahmen kommt innerhalb der Nationalmannschaft. Man muss bedenken, die letzten 5 Jahre fand gar nichts statt. Also keine Trainingslager, keine Freundschaftsspiele, kein individuelles Coaching, nichts. Es gab de facto keine Nationalmannschaft. Diesbezüglich gab es aber auch kein Statement. Es gab auch keine genaue Aufklärung darüber, warum man jetzt nicht genau bei einer EM teilnimmt und was es da jetzt für Probleme gibt. Da passiert ganz viel hinter den Kulissen. Da komme ich wieder zu dem Punkt, ich wünsche mir einfach mehr Objektivität und auch einfach mal ganz klar, ja, die Meldung darüber, was hier Sache ist. Dann die Frage der Finanzierung, die muss geklärt werden, unabhängig jetzt auch von GFL oder ELF, aber es gibt ja ganz klar einen gewissen Satz, der vom DOSB zu Förderzwecken bereitgestellt wird für Nationalmannschaften und kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass wir zum Beispiel damals, als wir zu den World Games gefahren sind, als Spieler unsere Anfahrt nach Dresden, was jetzt von Frankfurt ja auch nicht gerade in der Nähe liegt, selber zahlen müssen. Und man ist A-Kader-Athlet in einer Randsportart auf jeden Fall. Aber wir hatten uns dann dort auch vor Ort unterhalten mit Sportlern, die im Korfball aktiv sind oder, ich sag mal, noch kleineren Randsportarten und auch bei den World Games teilgenommen haben. Und bei denen sah das diesbezüglich anders aus. Das heißt, das sollte verändert werden. Und ich denke auch im Großen und Ganzen eine gewisse Attraktivität hergestellt werden. Also, dass es da einzelne Spieler gibt, die sich bewusst gegen die Nationalmannschaft entschieden haben, obwohl sie leistungstechnisch wahrscheinlich auf jeden Fall den Anforderungen entsprochen hätten. Als prominentestes Beispiel fällt mir da Jakob Schridder ein, der auch im letzten Jahrzehnt einer der besten Defense-Spieler der gesamten GFL war.
Ich glaube, statistisch sogar Sack-Leader.
Genau, statistisch sogar in der All-Time-Sack-Liste, ja, auch mit Abstand, soweit ich weiß, drinne steht. Wo ich ganz ehrlich sage, ist mir jetzt auch egal, ob GFL oder ELF-Team, der Junge würde in Form überall starten und wäre ein ganz klarer Difference-Maker. Oder dass ein Tissy Robinson, der ja auch eine fulminante Karriere hingelegt hat. Und by the way, ja, mein Mitbewohner war in Braunschweig, deswegen auch liebe Grüße an dieser Stelle. Er hat 2017 sein Debüt gegeben hatte und vorher war es für ihn einfach nicht wirklich auch interessant. Da muss man sich fragen, wie kann das sein, dass so Hochkaräter nicht für eine Nationalmannschaft spielen wollen? Wenn man da mal ganz kurz nur den Vergleich legt zum Fußball, wäre es undenkbar, wenn ein Leroy Sané von mir aus die Einladung bekommt und sagt, nö, ich habe was Besseres vor.
Ja, richtig. Nee, das ist das, ach, ist das in meiner Pause? Nee, dann nicht.
Ja, genau. Also, nee. Ist unvorstellbar. Auf der anderen Seite, die Jugendförderung ist ganz wichtig. Da muss wirklich was gemacht werden, ob man da mit dem Verein wirklich drüber schaut und vielleicht zusammenarbeitet. Eventuell, wie die Österreicher es machen, wäre auch ein Modell, dass die ja wirklich innerhalb ihrer nationalen Liga Teams an Start bringen und haben eine exkludierte Kampfmannschaft, wie sie es nennen in Österreich, die quasi in der ELF spielt. Wäre eine Idee, das heißt, die haben weiterhin ihre Jugendförderung und ganz normalen Herren-Tackle-Football in der nationalen Liga und darüber eine exkludierte, in Anführungszeichen, Profimannschaft, die in der ELF spielt. Wäre schwierig, das jetzt mit den Vereinen noch zu kooperieren. Keine Ahnung, ob das überhaupt ginge in Deutschland.
Ich glaube, in Deutschland, man würde Mittel und Wege finden. Man muss ein bisschen gucken, was die Logistik angeht. Aber ist natürlich auch, wenn man jetzt einfach mal weggeht von ELF und GFL, vielleicht eine Variante, um den Sport an sich weiterzuentwickeln, weil du natürlich dem Herren-Footballer aus dem Verein nochmal eventuell eine Perspektive gibst, zu sagen, okay, ich schaffe den Step in die dann professionelle Liga.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die hatten wir jetzt ja auch schon angesprochen, aber Fakt ist, so wie es jetzt aktuell ist, dass so gefühlt beide Fronten verhärtet sind, kann nicht die Lösung sein und wird letztendlich auch dem Football in Deutschland nicht wirklich weiterhelfen. Weil, spielen wir jetzt mal das Spiel, Gedankenspiel, rein hypothetisch, es würde sich jetzt wirklich nichts verändern, dann wird die ELF irgendwann keine Spieler mehr haben, die von den Vereinen ausgebildet werden, beziehungsweise die GFL verfährt weiter so und es wird kein wirkliches Interesse geweckt über Social-Media-Kanäle. Die Jugendförderung bleibt dann irgendwann aus, Warum soll ein Verein weiterhin in Spieler investieren? Woher soll die ELF dann die Spieler bekommen, wenn die Vereine keine Spieler ausbilden? Es muss kooperiert werden. Das ist außer Frage, meiner Meinung nach. Das steht außer Frage. Und da muss man eben schauen, dass man da eine gute Lösung für beide findet. Was ich ein bisschen schade finde, ist halt eben auch, dass die GFL sein USP, was ja wirklich so diese Historie ist, auch so komplett irgendwie außen vor lässt. Ich meine, die ELF existiert jetzt erst seit einem Jahr. Das ist jetzt auch gar kein Vorwurf oder sowas. Die können auch keine lange Historie haben. Die GFL hat sie aber. Und es existieren ganz, ganz viele Statistiken. Es gibt ganz, ganz viele All-Time-Listen, gerade eben angesprochen, Jakob Strede zum Beispiel oder sowas. Da muss man aber wirklicher Insider sein, um über diese Stats-Seite das rauszufiltern. Das findet man jetzt nicht, wenn man jetzt nur mal Football begeistert ist und schauen will, was da abgeht. Das heißt, da müsste man wirklich die Social-Media-Kanäle, die Homepage, alles mal grundaktualisieren, grunderneuern und auch da wirklich mal ein bisschen Werbung machen. Also es gibt ja auch Bildmaterialien vom German Bowl 2001 zum Beispiel. Das ist cooler Content, da könnte man viel mitmachen, wenn man das mal bereitstellt, ein bisschen aufarbeitet, coole Musik drunter legt, dazu eine schöne Statline irgendwie und let's go. Wäre cool. Also es gibt ganz viel, was man machen könnte. Es muss aber nur gemacht werden auf jeden Fall. Und das geht aber auch nur, wenn man investiert und es eben nicht nur auf Ehrenamtler schiebt, sondern ganz klar sagt, okay, jemand soll da die Arbeit reinstecken, dafür soll auch jemand bezahlt werden. Und wir sehen aber auch das Potenzial, was wir damit haben, wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen. Aber dafür, keine Ahnung, mehr Follower generieren. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch mehr Leute in den Stadien. Dieser Multiplikationseffekt, der dann eben eintritt, der muss einem bewusst sein.
Wen siehst du da in der Verantwortung?
Bitte?
Wen siehst du da in der Verantwortung? Also du hast ja gesagt, die Vereine sind es in dem Fall nicht, also jedenfalls nicht allein.
Nee, der ganz oben stehend der Verband in erster Linie. Der Verband, dann darunter gegliedert, ist ja die GFL nochmal so als eigenes Kriterium oder GFL und GFL 2. Da müsste natürlich auch eine Kooperation stattfinden, aber in erster Linie der Verband.
Ja, also das, und es ist ja dann halt auch wieder eine Überorganisation, die ja auch viele Richtlinien vorgeben kann.
Genau.
Also in der Hoffnung, dass ich da jetzt, also auf diesem Wege, wie zum Beispiel jetzt Football Quark, ergeben sich ja vielleicht auch so Multiplikatoren. Kann man sich da einfach bei dir melden? Weil du hast ja ganz viel auch Gedanken gemacht.
Also ganz klar, was den Gesprächsaustausch angeht, ich bin ja jetzt auch, sage ich mal, nur jemand, der mit Football in Verbindung ist, Football liebt und sich wünschen würde, dass es besser wird für alle Beteiligten. Und natürlich stehe ich da jederzeit gerne zum Gespräch zur Verfügung. Ich muss ja aber auch ganz klar sagen, ich bin jetzt kein Mensch selber mit einer großen Medienaffinität. Ich persönlich, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt meinen persönlichen Social-Media-Kanal boosten, müsste auch Geld in die Hand nehmen und irgendeinen Profi engagieren. Also
darum geht es ja nicht. Aber viele Ligen, sei es jetzt im Fußball oder Handball, dort sieht man ja auch immer aktive oder ehemalige Spieler, die zu Rate gezogen werden, weil sie einfach die Sprache der Spieler treffen, also damit genau ihrer Zielgruppe. Und wenn man sich da zusammenfindet, vielleicht sowas wie eine Spielergewerkschaft gründet, die ja auch gemeinsam sozusagen auftreten kann, dann wäre das ja ein riesiger Schritt.
Zum Beispiel. Also mal ganz ehrlich gesagt, ich bin natürlich in erster Funktion als Spieler tätig. Ich bin aber mit dem Sport generell, nicht nur Football, mit dem Sport sehr eng verbunden, eben auch beruflich und dann eben auch, was mein Studium angeht. Und ich weiß, ich werde vor allem mit dem Sport Football immer in irgendeiner Art und Weise verbunden sein. Sei es irgendwann, wenn ich dann nicht mehr als Spieler tätig bin, eventuell als Coach oder als Vereinsfunktionär oder whatever. So, ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nur, dass natürlich meine Liebe zum Football nicht darunter leiden wird und bestehen bleibt. Und wenn es da Gleichgesinnte gibt, die da was bewegen wollen, ey, let's go.
Hey, ich würde sagen, das sind an sich schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich für deine Zeit.
Sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und grüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen.